Ja, ich freue mich, dass auch im auch nach 3 Jahren, in denen Tronjat schon tot ist, sich immerhin noch so viele Leute dafür interessieren. Ich habe hier sozusagen ein bisschen die Aufgabe, über den Stand der Angelegenheit zu sprechen. Das tue ich hier auch im dritten Jahr. Das ist 98, 99, 2000, im vierten Jahr tue ich das sozusagen. Die sollten Sie es bis in den Raum geschafft haben, ist zumindest auch die Mutter von Tron anwesend und einige Freunde. Wir haben dieses Jahr sozusagen, habe ich hier ein bisschen den Vorteil, dass ich theoretisch auch aus den Akten vorlesen darf. Das Ermittlungsverfahren ist also im Oktober diesen Jahres zunächst einmal geschlossen worden. Für diejenigen, die das hier schon die letzten Jahre verfolgt haben, war das vielleicht auch ein bisschen klar, weil wir so ein bisschen die ganze Geschichte heraus immer das Problem hatten, dass wir die Polizei nicht davon überzeugen konnten, überhaupt mal wegen Mord zu ermitteln, sondern es war zwar ein Ermittlungsverfahren wegen Geiselnahme und Fremdverschulden eingeleitet und es wurden auch Untersuchungen durchgeführt, aber jegliche Ermittlungsansätze, die sich im Laufe der Ermittlungen gegeben haben, wie beispielsweise Zeugenaussagen, die ihn in ein Auto mit ausländischen Kennzeichen haben einsteigen sehen, wie ein Zeuge, der ihn hat in einer Kneipe sitzen sehen, wo ein Glas Bier vor ihm stand, von dem er nichts getrunken hat, wie Zeugen, die auf finanzielle Verstrickungen von Bekannten von ihm in kriminelle Geschäfte hinwiesen und so weiter und so fort. Also die meisten Zeugenaussagen wurden einfach nur in die Akten gelegt. Ich habe 2 Ordner davon hier mit es ist nicht viel passiert. Ich versuche jetzt hier nochmal chronikartig einen Überblick zu geben. Sinn der Veranstaltung besteht für mich aber hier eher darin, dann im Anschluss mit euch ein bisschen darüber diskutieren, wie ihr oder welche Ideen ihr hättet, das weiterzumachen. Die grobe Verständigung, die ich so mit der Mutter und auch mit den Eltern erreicht habe von Tron, ist eben, dass wir im Grunde genommen die Akten weitestgehend ins Netz einfach stellen werden. Die sind zum Großteil schon gescannt. Da das Ermittlungsverfahren jetzt nicht mehr läuft, gilt also nicht mehr dieser § 365d, der bei laufenden Verfahren das untersagt, daraus zu zitieren, wörtlich wiederzugeben oder Ähnliches zu tun. Das heißt, im Grunde genommen werdet ihr euch ab, ich sag mal, Ende Januar, Februar alle selbst ein Bild davon machen können, was hier passiert ist. Ob das direkt zielführend ist, sei mal dahingestellt. Bitte jetzt also mal Nachsicht für diejenigen, die letzten Jahre schon hier waren, dass sie jetzt einiges erstmal hören werden, was sie schon mal gehört haben, bevor wir dann ein bisschen weitergehen. Was ist passiert? Tron war vielleicht für diejenigen, die noch sehr wenig darüber wissen. Tron hat lange hier auch auf den Kongressen die Vorträge über Chipkarten, nicht nur Grundlagen, sondern auch über die eher fortgeschrittenen Übungen, die man mit sogenannten Hochsicherheitschipkarten so machen kann, referiert. Tron hat eine Diplomarbeit geschrieben. Er ist mit 26 Jahren seine Diplomarbeit ging über eine Verschlüsselungstechnologie, also ein Gerät sozusagen, das er auch hardwaremäßig entwickelt hatte, mit eben, die man über ISDN verschlüsseln kann. Er ist im Oktober 98 unter halt bisher nicht so richtig geklärten Umständen verstorben. Und die Geschichte fängt im Wesentlichen am 17. Oktober 98 an, ein Samstag, wo er noch mittags gegessen hat, wo er eben noch bei seiner Mutter, wo er auch noch wohnte, mittags eine Spaghetti-Mahlzeit zu sich genommen hat. Er hat sich dann, ein Freund ist vorbeigekommen, der was abgeholt hat. Tron wollte sowieso noch mal raus, ist bei relativ gutem Wetter mit ihm raus. Im Briefkasten haben die sich das letzte Mal gesehen. Das letzte Lebenszeichen, was wir haben, ist 14.26 Uhr an einem Geldautomaten, wo er also mit der Karte seiner Großmutter 500 Mark abgehoben hat, die am nächsten Tag Geburtstag hätte. Das hat er öfter gemacht, für die Geld abgehoben. Was wir dann haben, ist noch so eine Zeugenaussage, die den Bereich irgendwas zwischen 14 und 15 Uhr betrifft, maximal 16 Uhr, wo er eben in der Kneipe mit 2 Männern gesehen ist, die auch grob beschrieben wurden, von denen allerdings keine Phantombilder oder Ähnliches aufgenommen wurden. Wir haben diesen Zeugen mehr oder weniger zur Polizei getragen, damit die das überhaupt aufnehmen. Telefonisch wollte sich die Polizei damals da nicht für interessieren, aber gut. In der ersten Woche, die ich hier so ein bisschen dargestellt habe, geht es weiter. Natürlich am Sonntag, wo die Eltern erstmalig versucht haben, eine Vermisstenanzeige zu stellen. Das ist ihnen nicht gelungen. Es gibt in Deutschland eine gesetzliche Regelung, dass erwachsene Menschen erst nach 48 Stunden sozusagen, es sei denn, es gibt schwerwiegende Hinweise darauf, und die wurden hier total nicht anerkannt, dass eben erst nach 48 Stunden ein Ermittlungsverfahren oder eine Vermisstenanzeige überhaupt entgegengenommen wird. Vorher geht man davon aus, dass erwachsene Menschen auch irgendwie mal so verloren gehen. Die Eltern haben, obwohl ihnen das mit der Vermisstenanzeige am Sonntag halt erstmal nicht gelungen ist, alle möglichen und alle bekannten und auch die ihnen unbekannten Freunde angerufen. Man hat also irgendwie geguckt, was noch an Telefonnummern herumlag, mehr oder weniger. Ich und andere CCCler haben davon dann gegen Abend erfahren. Wir sind dahin gefahren, haben ihn sozusagen in der Umgebung gesucht. Wir wussten, sein Telefon ist noch im Netz. Wir haben mit dem Netzprovider gesprochen, dass die Daten wenigstens gespeichert werden. Man wollte sie uns natürlich mit Verweis auf Datenschutz nicht geben. Das Telefon war bis abends zu 23 Uhr im Netz. Wir haben das halt dauernd angerufen, haben geguckt, ob wir es irgendwo finden, ob es da irgendwo im Gebüsch liegt oder sowas. Da war halt erstmal nichts. Am Montag haben die Eltern wiederum mehrmals versucht, Vermisstenanzeige zu stellen. Es ist ihnen auch nach der Ablauf der 48 Stunden Frist erstmal nicht gelungen. Abends um 8:30 hat es dann irgendwann geklappt, nachdem man auf der naheliegenden Polizeiwache darauf verwiesen hat, dass eben auch mal ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Telefonkartenfälschung bestand. Uns haben die Beamten sozusagen sind dann zu den Schränken gegangen, haben geguckt, haben festgestellt, das stimmt ja. Weil man vorher gesagt hat, warum sollte den einer entführen, sind sie wohlhabende Leute oder nicht, sind sie natürlich nicht. Und entsprechend wurden die erstmal nur belächelt. Also Ermittlungsverfahren können auch behilflich sein, kann man daraus lernen. Als sie dann gesehen haben, dass da tatsächlich mal was wegen Telefonkarten und so fort war, hat man dann tatsächlich zum einen eine Strafanzeige wegen Verdacht von Straftaten gegen das Leben und einmal wegen Geiselnahme entgegengenommen. Die Eltern haben also versucht, alle Optionen hier auszuschöpfen. Es gab dann abends ein Gespräch in der elterlichen Wohnung von ihm sozusagen, in der er halt auch gewohnt hat, wo ich und ein anderer CCCler mit zwei Polizisten und den Eltern eben, wo wir versucht haben, den Polizisten im Wesentlichen zu erklären, was es sich hier, um wen es sich hier handelte, dass Tron eben nicht irgendeiner war, sondern schon einer der etwas bekannteren und auch einer der wenigen überhaupt existenten Chipkartenhacker Europas war. Und dass er auch in der Vergangenheit schon verschiedene merkwürdige Angebote von Unternehmen, von Leuten, die auf kriminelle Art und Weise Pay-TV-Karten produzieren wollten oder es taten und Ähnlichem angesprochen wurde. Das heißt, dass wir ihn da irgendwo in so Spannungsfeldern eben gesehen haben. Die Polizisten, mit denen wir es zu tun hatten, waren allerdings mehr oder weniger, das waren Leute von der Vermisstenabteilung des LKA wohl. Die haben das für alle interessiert aufgenommen und sich irgendwelche Notizen gemacht, aber muss im Nachhinein sagen, ich befürchte, Sie haben das nicht ganz verstanden, was wir Ihnen versucht haben zu erklären. Es gab dann am nächsten Vormittag einen Termin zur Sichtung von Unterlagen, wiederum des LKA. Das heißt, da sind zwei Leute dann in der elterlichen Wohnung vorbeigekommen und eigentlich sollte das ein Termin mit dem Vater werden, um eben zu gucken, ob es da irgendwo noch vielleicht eine Terminvereinbarung gibt, ob er irgendwie noch Telefonnummern liegen hat, irgendwie so etwas. Allerdings wurde aus diesem Termin dann eine Hausdurchsuchung, inklusive der Beschlagnahme von Trons Computern, weil, wie dann ein Tag später niedergeschrieben wurde, in Zufallsfunden Verdächte aufkamen, dass hier auch Straftaten wegen Fälschung beweiserheblicher Daten, das war also damals die Geschichte mit den Telefonkarten und Ähnlichem auftrat. Das heißt, die haben irgendwie das erstmal so interpretiert, haben seine Computer und alles Mögliche mitgenommen. Wir haben allerdings abends dann an diesem Dienstag dann schon versucht, einen Staatsanwalt zu erreichen, um mal in Erfahrung zu bringen, ob man dann nicht vielleicht allmählich mal was tun will, um ihn zu finden, weil es war jetzt erstmal ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet worden, es war offenbar noch überhaupt nichts passiert, um dann tatsächlich mal irgendwie den jungen Mann aufzufinden. Und der Staatsanwalt wollte nichts mit uns zu tun haben. Sein Professor, also bei dem er das Diplom gemacht hat, hat dann noch bei der Polizei von sich aus angerufen hat, Aussagen gemacht, dass es einer der begabtesten Studenten war, die er überhaupt je hatte, und alles Mögliche. Wir haben erneut versucht, einen Staatsanwalt zu begeistern, doch mal sozusagen ja ein Ermittlungsverfahren, was uns dann der Anwalt erst erklärt hat. Also diese ganzen Anzeigen vorher wegen Verdachts gegen das Leben und wegen Geiselnahme und so fort, die liefen zwar irgendwie, aber die wurden nicht betrieben, sondern was notwendig war, war, und das muss man also präzise wissen, ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verdacht auf Straftaten zu Ungunsten des Lebens von bla 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 in Kombination mit. Also das heißt, man muss da immer ganz präzise sagen und juristisch das auch korrekt formulieren, sonst passiert da gar nichts. Sonst ist das nur ein weiterer Vermisstenfall, der irgendwo in den Akten gespeichert wird. Und wenn er dann mal bei einer Personalienkontrolle aufgetaucht wäre, dann hätte man gesagt, übrigens, du sollst dich mal bei deinen Eltern melden, so ungefähr. Wir haben am Donnerstagvormittag war ich denn derjenige, der eine Aussage gemacht hat. Ich habe sozusagen darauf bestanden. Ich habe am Mittwoch schon versucht, quasi eine Aussage da aufzudrängen, die man aber nicht entgegennehmen wollte. Meine Aussage wurde dann entgegengenommen von der Vermissenstelle. Da waren dann immerhin schon Leute von der Mordkommission dabei. Das heißt, unmittelbar darauf wurde dann Ermittlungsverfahren eingeleitet. Also immerhin Donnerstag, man kann also sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage nach seinem Verschwinden oder 5, wie man zählt. Am Nachmittag des Donnerstag wurde er allerdings, oder vielmehr wurde seine Leiche dann schon gefunden. Ein Spaziergänger hat eben in einem kleinen Waldstückchen hinter der U-Bahn-Station Britz Süd oder wie sie heißt, ihn gefunden. Der Spaziergänger hat gesagt, er wäre da gerade mal pullern gewesen. Es wurden noch die Polizei gerufen, hat nicht der Spaziergänger selbst, sondern zwei Jungen, die da zufällig rumspielten. Da ist so ein Jugendclub in der Nähe. Das wird später nochmal wichtig. Er wurde dann erstmal obduziert, weil es ja dieses einen Tag vorher eröffnete Ermittlungsverfahren wegen eben Verdachts auf Straftaten zu Ungunsten seines Lebens durch die Mordkommission gab. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt war das immerhin noch, sah das so aus, als hätte man jetzt immerhin den Ernst der Lage verstanden. Das hätte ich natürlich ja nochmal anders formatieren können, aber ich versuche es trotzdem mal. Die Chronik, die ich hier erfasst habe, die ist jetzt natürlich, die geht jetzt nicht tageweise weiter, sonst müsste ich hier Tage reden. Im Jahr 98 ist zunächst einmal, was passiert ist, wir haben versucht, die Computer wieder zu bekommen, weil es gibt tatsächlich ein Gesetz, das verbietet, gegen Tote zu ermitteln. Das ist ein justizökonomisches Gesetz sozusagen, also gegen Tote kann man nicht ermitteln. Und entsprechend haben wir gesagt, das Ermittlungsverfahren kann es ja nicht mehr geben, also bekommen wir bitte schön die Computer wieder und zwar schnell, weil wir natürlich die Hoffnung hatten, da mal nachzugucken, was er dann in den letzten Tagen so gemacht hat und so fort. Die Antwort war dann, dass ein Ermittlungsverfahren nunmehr gegen den Vater eingeleitet wurde, einen gelernten Schafhirt, der ein Reisebüro betreibt und also dann nunmehr auch verdächtigt war, auf eben Fälschung beweiserheblicher Daten und so fort. Als dann der Anwalt nach dem Aktenzeichen dieses Strafvermittlungsverfahren fragte, gab es das nicht. Und also es gibt dann eine lange Odyssee, aber eigentlich ist das alles ein Nebenkriegsschauplatz. Alles lustige Dinge, mit denen wir uns beschäftigt haben, die aber nicht dazu geführt haben, dass wir die Computer bekommen haben, sondern dass wir Akten generiert haben, die ihr dann alle demnächst nachlesen könnt. Es gab Aussagen, die aufgenommen wurden von Freunden. Die Polizei hat immer wieder gefragt, ja, war denn in letzter Zeit irgendetwas unnormal? Wie war es dann? Hatte er vor irgendetwas Angst? Gab es Probleme? Und also die einzige Aussage, die von seinen Freunden immer wieder kam, ist, ja, er hatte schon ein Problem, er hatte keinen Bock zur Bundeswehr zu gehen. Und also alle waren sich darüber einig, dass er sich damit beschäftigt hatte. Das lag auch daran, dass er gerade ein paar Wochen vor seinem Tod seine Musterung hatte und halt keine Lust hatte, hier Kriegsdienst zu leisten und entsprechend sich überlegt hat, ob er nicht eine Zeit lang nach Kroatien zieht, wo sein Vater herkommt, ob er vielleicht Zivildienst macht bei einer befreundeten Firma. Also das war einfach sozusagen eine Sache, die ihn beschäftigt hat, wie wahrscheinlich alle Leute in diesem Alter oder in dieser Situation vielmehr. Das Ganze Interessante daran ist aber, dass eigentlich bevor auch nur Untersuchungsergebnisse auflagen, es wurden also verschiedene Sachen untersucht, wie beispielsweise, ob sein Gürtel tatsächlich mit einem Draht verhängt war, ob dieser Draht mit seinem Werkzeug, mit seinem Leatherman geschnitten war. Es wurde untersucht, ob die Faserspuren, die sich irgendwie am Gürtel befanden, ob die DNA auch seine DNA war. Also es wurden jede Menge Untersuchungen eingeleitet. Das muss man sagen, dass kriminaltechnische Untersuchungen offenbar auch im Normalfall relativ lange dauern. Das heißt, bevor noch überhaupt die Ergebnisse der Untersuchung vorlagen, waren die Polizeifragen schon immer so, ja, kann es denn nicht auch Selbstmord gewesen sein? Kann nicht dieses oder jenes gewesen sein? Und zumindest, wenn man die Akten so liest, dann bekommt man den Eindruck, dass alle anderen Aussagen, die nicht in das Bild passten, wie beispielsweise die Aussage, dass er da in ein Auto gestiegen ist, dass es da Leute gab, mit denen er in der Kneipe rumsaß und so fort, die wurden halt zu den Akten gelegt, aber es ist eigentlich nichts passiert mit diesen Aussagen. Nun gut, wir haben dann im November 99, als es im gewissen Sinne, also im Sommer 99 gab es dann so eine Art Stillstand, da lagen zwar Untersuchungsergebnisse vor, wir mussten immer wieder unaufgefordert Akteneinsicht anfordern, irgendwann haben wir die dann auch immer gekriegt, haben wir dann eine erste Übermittlung von Ermittlungsversäumnissen zusammengeschrieben, die dann unser Anwalt übersandt hat. Wir haben die damals in drei Teile gegliedert. Das erste war jetzt rein technische Hinweise auf Fremdverschulden, die sich aus den Untersuchungen, aus der Obduktion und Ähnlichem ergibt. Dabei geht es insbesondere um die Frage, die auch anderswo schon im Vordergrund stand, nämlich er hat halt am Samstag um 14 Uhr hier so eine Spaghetti-Mahlzeit gegessen. Als er am Donnerstag gefunden wurde und dann eine Nacht tiefgefroren und am Freitag obduziert zu werden, wurde in seinem Mageninhalt halt eine anverdaute Spaghetti-Mahlzeit ebenfalls gefunden. Die Mutter hat sich verständlicherweise die Fotos der Obduktion lange Zeit nicht angeguckt. Als sie das irgendwann getan hat, und das war erst im Jahr 99, hat sie also gesagt, Moment mal, das haben wir Samstag, habe ich mit Ihnen gegessen sozusagen. Also sie hat das als die von ihr gekochte Mahlzeit identifiziert. Wir haben daraufhin verschiedene Nachfragen zu einzelnen Zutaten dieser Mahlzeit gestellt, die also beziehungsweise zu dem Mageninhalt gestellt, die jedes Mal sozusagen positiv im Sinne von unser Verdacht, dass diese und jene Zutat da drin war, hatte sich bestätigt. Allerdings war das für uns sozusagen klar, dass da irgendwas nicht sein kann, weil der Gerichtsmediziner hat in der Obduktion festgelegt, dass der Todeszeitpunkt vor Auffinden etwa um irgendwas 12 bis maximal 48 Stunden vor Auffinden liegt. Das heißt, als wahrscheinlichste Möglichkeit hat er selbst die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sozusagen bezeichnet. Theoretisch wäre es auch von Dienstag auf Mittwoch möglich gewesen, das scheidet aber wegen einer späteren Aussage aus. Wenn wir also davon ausgehen, dass er von Mittwoch auf Donnerstag gestorben ist, dann müsste er ja irgendwo die anderen Tage hier verbracht haben, Punkt 1. Und zum anderen müsste er dann irgendwo nochmal Spaghetti mit denselben Zutaten gegessen haben, was wir erstmal als unwahrscheinlich bezeichnet haben. Wenn sozusagen unsere These, das ja erstmal nur eine These ist, stimmt hingegen, dass das, was wir in seinem Magen gefunden haben, tatsächlich das ist, was er am Samstag gegessen hat. Der Gerichtsmediziner es aber ausschließt, dass er mehr als zwei Tage tot war, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, der ist Samstag gegen 17 Uhr gestorben, nämlich 3 bis 4 Stunden nach der Spaghetti-Mahlzeit, die eben so als anverdaut beschrieben wurde, dass es 3 oder 4 Stunden waren, ist dann tiefgekühlt worden, ist dann mittwochs wieder aufgetaucht worden und dahingehängt worden. Damit haben wir, und das müssen wir bitte präzise festhalten, damit haben wir keinen Mord nachgewiesen, damit haben wir nur nachgewiesen, dass es da eine Fremdeinwirkung gab, im Sinne von, irgendjemand muss ihn tiefgefroren und dahingehängt haben. Das sagt noch nichts darüber. Nee, Moment, auch nur eine Fremdeinwirkung. Fremdeinwirkung heißt nicht, dass er nicht selbstverschuldet gestorben ist. Es geht hier nicht um die Todesursache, es geht hier nur darum, dass sich ein Toter ziemlich schlecht selbst in eine Tiefkühlung legen kann und auch ziemlich schlecht 3 Tage nach seinem Tod aufhängen kann. Das ist halt technisch schwierig. Und darauf bauen wir sozusagen auf und haben halt immer wieder versucht, eine... Klar, er kann... Das richtig. Das ist ja erstmal auch nur eine These gewesen. Das habe ich auch gerade gesagt. Eine These. Um eine These nachzuweisen, stellt man einen Beweisantrag. Und man versucht halt, in diesem Fall eine Magenvergleichsuntersuchung oder auch eine sogenannte Rezeptvergleichsuntersuchung zu bekommen. Wir haben also gesagt, wir kochen das nochmal. Wir lassen das vergleichen. Und wenn es tatsächlich dasselbe ist, dann haben wir noch ein paar Ideen, wie man sozusagen dann weiter zu Potte kommt. Das war also unser Ansatz. Unserem diesbezüglichen Antrag wurde allerdings nicht stattgegeben. Das ist eine andere Geschichte, die sich im Folgenden ergibt. Wir sagen, im November 99 haben wir erstmal dieses etwa 15-seitige Dokument verfasst. Da geht es halt zum einen Hinweise auf Fremdverschulden im Sinne von genau dieser für uns etwas merkwürdigen Ablaufsgeschichte mit Mageninhalt, Gefrierung und so weiter und so fort. Zum zweiten geht es um die vielen, also wirklich viele, das geht um etliche Seiten und etliche Hinweise, die eben aus den polizeilichen Ermittlungen sich ergeben haben, Hinweise auf Täter, auf Fremdverschulden, auf alles Mögliche, denen aber eben nicht nachgegangen wurde, weil die Polizei immer gesagt hat, es war ein Selbstmord. Das kann man der Polizei sozusagen nicht direkt vorwerfen, sondern wenn sie halt von einem Selbstmord ausgegangen ist, dann ist es logisch, dass man die Hinweise nicht beachtet hat. Wenn aber die Annahme nicht stimmt, dass es ein Selbstmord war, dann ist es auch scheiße, das einfach beiseite zu legen. So, das war sozusagen dann die Folgeauflistung. Und es gibt dann noch eine dritte Auflistung, die sich, sagen wir mal, aus eigenen Befragungen ergeben hat. Wir sind natürlich nach der Akteneinsicht auf einige Zeugen zugegangen, haben versucht, mehr herauszufinden über das, was sie andeutungsweise in ihren ersten Aussagen gesagt haben und so fort. Das heißt, wir haben diese 15 Seiten da übermittelt. So kommen wir dann schon ins Jahr 2000 hinein. Im Jahr 2000 gab es noch ein Treffen mit dem Gerichtsmediziner bezüglich der Frage, ob so eine Tiefkühlung technisch überhaupt geht. Das wurde uns sogar schriftlich bestätigt. Interessanterweise hatten wir diese Auflistung hier im November an den zuständigen Staatsanwalt Herrn Bauer geschickt. Wir haben dann verschiedentlich nachgefragt, was damit ist. Und eine unserer Nachfragen, immer schriftlich, erreichte im Mitte Dezember oder irgendetwas, es war Anfang Januar 2000, erreichte sozusagen die Staatsanwaltschaft, aber Herr Bauer war im Urlaub. Das war insofern unser Glück, als dass ein anderer Staatsanwalt einfach die Akte aufgeschlagen hat, gesehen hat, aha, da gibt es irgendwie einen Auftrag an den Gerichtsmediziner, dieses und jenes zu beantworten und hier gibt es eine Nachfrage, was damit ist, dann schicke ich das doch mal raus. Das heißt, durch die reine Abwesenheit des eigentlich zuständigen Staatsanwalts ist dann tatsächlich mal wieder was passiert. Der Gerichtsmediziner hat das bestätigt, dass das theoretisch geht, hat aber auch gesagt, man müsste es eben untersuchen. Diese These, die kann zutreffen, aber man muss es eben untersuchen. Wir haben dann, weil wir natürlich dann diese Untersuchung wollten, verschiedentlich bei Herrn Bauer nachgefragt, ob er dann nicht mal diese Einschätzung des Gerichtsmediziners lesen will. Das ist zum Glück alles schriftlich dokumentiert. Wir haben aber auch telefonisch mal nachgefragt, wann er dann mal gedenkt, die gerichtsärztliche Stellungnahme zu lesen und so weiter und so fort. Zwischendurch haben wir immer mal wieder ein bisschen den Nebenkriegsschauplatz Computer gehabt, also immer mal wieder Versuche herauszufinden, gegen wen hier eigentlich ermittelt wird und warum nicht, weil man gegen den Vater ja offensichtlich dann doch nicht ermittelt hat. Dann waren die Computer kurzzeitig verschwunden, dann tauchten sie wieder auf, dann wurden zwei Festplatten freigegeben und als der Vater sie abholen wollte, war nur noch eine da. Und also lauter Dinge, die man natürlich auch alle mit Blödheit und Bürokratie erklären kann und eigentlich nicht zur eigentlichen Sache herbeifragen. Trotzdem ist das Jahr 2000 quasi mit, ja, wir haben dann immer mal wieder Nachfragen gehabt, aber wir haben vom eigentlichen, von unserem Beweisantrag doch diese Vergleichsuntersuchung durchzuführen und unserer immer drängelnderen Nachfrage, ob man nicht dann jetzt einfach irgendwann mal gegen den Staatsanwalt eine Anzeige wegen Strafvereitelung im Amt oder ähnliches stellen sollte, haben wir halt nicht so direkt, da ist nichts passiert und wir haben dann irgendwann uns mit unserem damaligen ersten Anwalt hingesetzt und haben gesagt, Alter, jetzt muss aber mal irgendwas passieren, wir sind jetzt genervt. Und haben ihn also quasi, wir wollten ihm die Pistole auf die Brust setzen unter dem Motto, jetzt bitte ein Schriftstück aufsetzen, Anzeige, Strafvereitelung im Amt oder was auch immer, Dienstaufsichtsbeschwerde, was jetzt auch immer der formal juristische Weg ist. Und unser Anwalt hat uns dann nach einigen Glucksen und Jauchzen in einem Nebensatz angedeutet, dass er noch ein anderes Ermittlungsverfahren hätte, wo auf das Wohlwollen leider unglücklicherweise genau diesen Staatsanwalt angewiesen ist und dass er deswegen das nicht für diplomatisch sinnvoll hält und überhaupt hier bösartig gegen den Herrn Bauer vorzugehen. Nun gut, das hätte er uns zwar auch vorher sagen können, aber das ist halt so gelaufen. Wir haben also im November 2000 den Anwalt zunächst einmal gewechselt oder sagen wir einen weiteren in den Fall formal juristisch hineingezogen, der dann zunächst einmal in unserem Auftrag verschiedene Nachfragen zu anderen Untersuchungen erstellt hat. Das war dann sozusagen dieses Jahr. Wir haben uns also nochmal darauf konzentriert, die teilweise durchgeführten, teilweise abgebrochenen Untersuchungen, die damals angefangen wurden, nochmal anzumahnen. Dabei geht es zum Beispiel um die Frage, ob er selbst den Baum hochgeklettert ist, das heißt Untersuchungen an seinem Schuhwerk, ob das Strangwerkzeug von ihm benutzt wurde, ob der Draht von seinem oder einem fremden Werkzeug geschnitten wurde und so weiter und so fort. Und wir haben sozusagen, nachdem wir die Akteneinsicht dann irgendwann vollständig hatten, eigentlich, ich sag mal, für unsere Begriffe nachgewiesen, dass verschiedene Untersuchungen entweder ja nicht durchgeführt oder abgebrochen wurden. Also wir haben beispielsweise bei der DNA-Untersuchung, die wurde dann ursprünglich beauftragt, und als dann eine Nachfrage kam, ob man noch dieses oder jenes Spurenmaterial übersenden konnte, hieß es dann auf einmal, eine Untersuchung ist nicht erforderlich. Ich werde das dann im Netz gegenüberstellen. Bei der Schuhwerkuntersuchung wurde auf einmal der Untersuchungsauftrag geändert. Da ging es dann auf einmal um Beurteilung von anhaftendem botanischen und mineralischen Substrat und nicht mehr um den Vergleich zwischen den vorhandenen Materialien. Also wir haben für unsere Verhältnisse da einfach lauter Quatsch bekommen und haben dann so eine lange Auflistung geschrieben, oder vielmehr die habe ich geschrieben in diesem Fall, und habe sie übersandt an Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwaltschaft, Generalstaatsanwaltschaft. Wir haben dann halt alles mal selber ausprobiert, wie man da alles so verrückt machen kann. Haben dann auch ein, zwei lustige Briefe bekommen. Das war allerdings noch zu der Zeit, muss man dazu sagen, als der Berliner Justizsenator identisch war mit dem Berliner Bürgermeister Herrn Diebken. Wir haben ja jetzt Herrn Gysi als Justizsenator, wenn ich richtig informiert bin. Ist das schon so? Noch nicht. Aber möglicherweise bald, und wer weiß, vielleicht interessiert der sich dann für diese Leute, wenn das gerade in das Konzept passt. Ja, ich könnte jetzt hier sozusagen lauter lustige oder frustrierende Briefe vorlesen, aber ich glaube, das ist für euch auch nicht so schrecklich interessant. Die Frage, die natürlich im Raum steht, also was dann weiter passiert ist, wir haben halt lauter lustige Briefe bekommen, aber schließlich eigentlich eine Einstellung des Verfahrens. Es gibt jetzt so ungefähr noch einen Weg, der uns offen steht, oder sagen wir zwei. Das eine ist, wir können eine Wiederaufnahme des Verfahrens einleiten, wenn wir also gravierende Anhaltspunkte dafür haben, dass er doch, wenn wir jetzt sozusagen einen Täter liefern oder wenn wir Anhaltspunkte dafür liefern, dass wir hier Beweise haben. Das Interessante ist, dass die Einstellungsverfügung, gegen die wir eine Beschwerde gelegt haben, da gab es eine Antwort drauf, die uns doch sehr zu denken gegeben hat, das der ich mal kurz vorlesen möchte. Die Staatsanwaltschaft hat entsprechend ihrer Aufgabenstellung als Strafverfolgungsbehörde aufgrund des Verdachts einer Straftat, insbesondere wegen Geiselnahme und nach Auffinden der Leiche des Verstorbenen wegen eines Tötungsdeliktes, das Ermittlungsverfahren geführt. Dabei ergaben sich indes weder konkrete Hinweise auf bestimmte Täter noch objektivierbare Anhaltspunkte dafür, dass der Verstorbene tatsächlich ein Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Soweit die Ermittlungen dazu vermissen, ein klares Ergebnis eines nach den Obduktionsbefunden nicht auszuschließenden Suizids zu erzielen, ist darauf hinzuweisen, dass dies nicht die Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden ist. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dienen dem Ziel feststellen, ob und inwieweit eine Straftat verübt worden ist und wer diese gegebenenfalls begangen hat. Derartige erfolgversprechenden Ermittlungsanhalte sind jedoch weder von Ihnen aufgezeigt, worden noch sonst ersichtlich. Und die ganze Argumentation läuft dann darauf hinaus, dass hier zuständige, was ist denn das, eine Oberstaatsanwältin oder so, halt geschrieben hat, dass das Ermittlungsverfahren ja nicht zugemacht wird mit der Behauptung, es sei Selbstmord gewesen, auch nicht mit der, es sei Mord gewesen. Das lässt man offen, weil es keine erfolgversprechenden Anhaltspunkte dafür gibt, einen Täter zu ermitteln. Also das hat sie mir auch telefonisch ermittelt, also frei nach dem Motto, das sind justizökonomische Erwägungen. Wenn wir einen Fall haben, bei dem wir nicht wissen, ob es Mord oder Selbstmord war, aber selbst wenn es Mord war, dann ist es kaum erfolgversprechend, den Täter zu ermitteln, dann ermitteln wir nicht. Das kann ich zwar mit meinem Rechtsverständnis schwer nachvollziehen, aber das fand ich schon auf der anderen Seite eine vergleichsweise ehrliche Antwort. Also irgendwo finde ich auch diesen genauen Satz. Ja, das ist jetzt erstmal das, was ich euch in einer halben Stunde erzählen konnte. Wie gesagt, wir werden das jetzt alles einscannen. Es wird sicherlich die eine oder andere Seite fehlen im Netz. Es wird den einen oder anderen schwarzen Fleck geben, weil wir natürlich nicht alle Zeugen da namentlich irgendwie jetzt veröffentlichen können. Und inwieweit die Familie durchgehend damit einverstanden ist, alle Obduktionsberichte mit allen nicht so appetitlichen Details zu veröffentlichen, das weiß ich jetzt auch nicht. Das werden wir irgendwie, ich sag mal, da wird sicherlich noch die eine oder andere Abwicklung geben, aber im Grunde genommen könnt ihr euch dann alle selbst davon ein Bild machen. Und jetzt freue ich mich über eure Kommentare oder Fragen dazu. Ich kann also diesmal ja auch aus Akten vorlesen. Wenn ihr also konkrete Fragen habt, dann könnt ihr sie jetzt stellen. Ansonsten, gut, haben wir noch verschiedene Möglichkeiten, Klageerzwingungsverfahren zu erheben und alles Mögliche. Bloß so richtig toll gelaufen ist die Geschichte halt nicht, ne? So.
Ich hätte mal eine Frage. Ja. Moment. Hallo. Wir haben sonst gleich eine Frage nicht im Stream.
Die Strafvereitelungsgeschichte und diese ganzen Beschwerden, was ist denn daraus geworden? Ist das alles im Sande verlaufen oder?
Wir haben da dann immer mal wieder Antworten bekommen. Wir haben also auch ein Gespräch mit den, man muss dazu sagen, also zuständig ist hier die KAP 1 gewesen, das ist Kapitalverbrechen 1, eben ein Staatsanwalt dort. Wir haben mit seinem Oberstaatsanwalt geredet, wir haben Schriftverkehr mit ihm gehabt. Letztendlich haben wir auch ihn schriftlich diese ganzen Sachen vorgelegt. Er hat dann gesagt, er wird Rücksprache treffen mit dem entsprechenden Staatsanwalt. Also unser Eindruck, der natürlich aufgekommen ist, und ich sollte jetzt vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf die Inhalte die Inhalte aus seiner Betätigung entsprechend, wie sich das hier alles erklärt, eingehen, war schon ein bisschen, dass der Herr Bauer, der wurde schon ein bisschen dann auch gedeckt. Also es war schon so, dass seine Entscheidung, den Fall teilweise nicht zu bearbeiten, da hieß es denn, er sei so überarbeitet und so weiter und so fort. Und als wir dann darauf hingewiesen haben, dass wir auf dieses Schriftstück vom November 99 eben jetzt so fast anderthalb Jahre warten, hieß es dann, ja, es hätten halt andere Fälle Vorrang, wo jemand im Gefängnis sitzt und überhaupt. Also da gibt es immer lauter gute Begründungen und also wir haben schon Antworten bekommen, formal juristisch, aber keine, wo ich jetzt so direkt den Eindruck hier wiedergeben könnte, dass man sich für den Fall im positiven Sinne interessiert hat. So. Also es hieß dann so, können wir tun, können wir sein lassen.
Ist auf der eigenen Festplatte irgendwas gefunden worden?
Ja, also ist auf der Festplatte was gefunden worden, war die Frage. Es ist natürlich so, dass er hat sich, um es mal inhaltlich anzudeuten, halt sehr viel mit der D-Box nicht nur beschäftigt, sondern auch mit dem Verschlüsselungsmodul, das in der D-Box drin ist, dem sogenannten IRDETO-Modul oder auch CRM-Modul, Conditional Access, was halt zu der ganzen Geschichte noch dazugehört ist, dass die Firma, die sozusagen sowohl für IRDETO als auch für die Betreibergesellschaft Kirbich hier die Sicherheitskonzepte entwickelt, also die letztendlich das IRDETO-Teil wohl auch designt. IRDETO baut das dann nur. Ist eine Firma namens NDS. NDS ist ein israelisches Unternehmen. Das S in NDS ist dasselbe S wie das in RSA, nämlich von Herrn Shamir. Diese Firma wurde im Jahre 96 von Robert Murdoch gekauft, hat seitdem ihren kaufmännischen Sitz in London. Nebenbei jetzt mal zum aktuellen Konflikt vielleicht, also viele der maßgeblichen Geschäftsführer der Firma haben ihr Mathematikstudium im Gefängnis verbracht, wo sie wegen terroristischer Anschläge auf palästinensische Gebiete Zeiten verbracht haben. Es handelt sich also um die sogenannten ultraorthodoxen israelischen Staatsbürger, die der Meinung sind, dass sie irgendwie palästinensisches Gebiet besiedeln müssen, aber das nur nebenbei. Lauter nette Menschen, die der Sicherheitsbeauftragte dieses britischen, nunmehr britischen Unternehmens, ein gewisser Ray Adams, ist ehemaliger Vizepräsident von Scotland Yard. Ehemaliger ist jetzt der Sicherheitsbeauftragte nicht nur von NDS, sondern ist der Leiter eines Arbeitskreises der Pay-TV-Industrie weltweit, der also auch nach eigenen Aussagen mir gegenüber ein Intelligence-Team leitet, um eben innerhalb der Hacker-Szene herauszufinden, wer eigentlich die entscheidenden Leute sind und so weiter und so fort, wer hier tatsächlich hackt und wer hier nur Kram verkauft, wer den Kram bewirbt und so fort. Das heißt, da geht es nicht nur darum, dass die Jungs mal im Netz gucken, was taucht da so auf, sondern die tauchen natürlich auch bei Veranstaltungen wie diesem auf. Die werden sicherlich hier im Saal auch einen Vertreter haben und so weiter und so fort. Und Herr Adams wollte halt nach seinen Aussagen Tron anwerben. Er wollte ihn gewinnen für nicht etwa den Kampf des Guten gegen das Böse, aber doch so ungefähr, nämlich eben bei der Entwicklung zukünftiger Sicherheitsverfahren, ob eben verschlüsselte Satellitenübertragung so zu gestalten, dass da niemand dahinter kommt. Angesichts seiner Situation, dass ihm nach seiner Musterung, wobei sein Musterungsbescheid ihm zu Lebzeiten nicht zugegangen ist, der ist erst nach seinem Verschwinden sozusagen zugegangen, dass er eben in irgendeiner Form hier entweder mit Wehr- oder Zivildienst konfrontiert gewesen wäre, hatte er sich, weil das eben so ein bisschen zeitgleich kam, mit Herrn Adams wohl mehrfach und mit anderen Angestellten dieses Unternehmens getroffen, hatte auch angedeutet, dass er sozusagen dieses Bundeswehrproblem hat und gar nicht undankbar wäre, weil wenn er dann schon irgendwo arbeitet, wenn das vielleicht gerade nicht in Deutschland ist, sondern es wurde ihm auch angeboten, das kann ja zum Beispiel in Amerika, in Israel, in Südafrika, also die haben ihm auch die ganze Palette ihrer Standorte angeboten. Allerdings hat er sich etwa eine Woche vor seinem Verschwinden gegen dieses Angebot von NDS entschieden, weil wir hier sozusagen in Berlin was organisiert hatten. Und inwieweit es hier einen Sachzusammenhang gibt, vermag ich jetzt mal und lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Aber zumindest war es wohl klar, dass da irgendwas nicht nur harmonisch gelaufen ist. Ja.
Dafür, dass man annimmt, dass dieses mit den Eingefrorenen, dass das irgendwie einen Sinn macht, oder also jetzt mal unabhängig von Ablauf der Zeit her, sondern irgendwie, dass es einen Grund dafür gibt oder so?
Ja, wir hatten halt aus unserer damaligen Sichtweise, wo wir die anderen Untersuchungsergebnisse noch nicht hatten, also das Problem ist, dass wenn man die Akten liest, dann denkt man sich zu verschiedenen Zeitpunkten, warum habt ihr nicht das und das geschrieben? Das liegt immer daran, dass wir die Akten eigentlich, die kriegst du ja nicht immer sofort, sondern die musst du immer anfordern und dann kriegst du sie nachgeliefert und so fort. Also durch den zeitlichen Ablauf unseres Erkenntnisstandes war für uns am offensichtlichsten, dass mit der Obduktion, mit dem Ergebnis der Obduktion irgendetwas nicht stimmen könnte, weil es trotz intensiver Nachforschung aus unsererseits einfach überhaupt keinen Hinweis darauf gab, wo er zwischen Samstag und Donnerstag war. Einfach gar nichts. Es gibt da keine einzige Zeugenaussage zu, außer eben diese Samstagnachmittag-Geschichte mit dem Wirt und die nicht datierte Geschichte mit dem Auto. Insofern war für uns sozusagen das Naheliegendste hier zu sagen, also wenn hier irgendwas nicht stimmt, dann versuchen wir das doch mal zu beweisen. Und wir dachten damals noch ganz naiv natürlich auch, dass es auch ganz einfach sei, dass wir liefern da dieses Beweismaterial, dann wird das verglichen und dann wissen wir, ob unsere These hinhört oder eben Quatsch ist. Weil natürlich kann man sagen, er hat genau dasselbe nochmal am Mittwoch irgendwo gegessen, wie er das auch immer gemacht hat, wo er all sein Geld noch bei sich hatte, als er dann tot aufgefunden wurde und so weiter und so fort. Aber rein technisch gesehen ist das natürlich möglich. Wie Wahrscheinlichkeit das ist, das überlasse ich dann lieber auch mal euch. Aber aus unserer damaligen Sicht war es eben das Teil, wo wir dachten, da kommen wir jetzt am ehesten voran und sagen, das ist dann vielleicht ein Beweis. So.
Ja.
Wir haben zwei Nachfragen zum Todeszeitpunkt des gerichtsmedizinischen Untersuchungsberichts, also zum Obduktionsbericht gemacht. Und beides Mal, einmal hat sich der Obduzent und einmal sogar der Institutsleiter also darauf versteift, dass das mit dem Todeszeitpunkt auf jeden Fall so war. Also natürlich hatten wir den Verdacht auch, dass der Gerichtsmediziner sich vielleicht einfach geirrt hat, dass er irgendwas nicht beachtet hat oder so fort. Bloß ich muss auch gestehen, dass trotz, also wir haben natürlich den Obduktionsbericht, den haben wir auch anderen Gerichtsmedizinern vorgelegt, zumindest einem, Aber zu so einer richtig objektiven Einschätzung, ob dieser gerichtsmedizinische Bericht nicht vielleicht völliger Quatsch ist, also wir sagen, ob der einfach nachhinein entstanden ist oder nicht, sind wir nicht gekommen. Was wir allerdings merkwürdig fanden, ist, dass im gerichtsmedizinischen Bericht der Obduzent sich indirekt darüber beschwert, dass da ein Polizeibeamter anwesend war, in diesem Fall der Leiter der hier zuständigen Mordkommission, der die Arbeit des Gerichtsmediziners immer wieder unterbrochen hätte durch Fragen und Nachfragen. Also das haben wir so ein bisschen gewertet, als so richtig ungestört konnten die da nicht obduzieren, was auch immer das bedeutet.
Die zweite Festplatte ist verschwunden geblieben.
Nein, die zweite Festplatte ist dann irgendwann aufgetaucht. Ich muss aber sagen, die Festplatteninhalte selbst, die haben uns also nicht direkt irgendetwas weitergebracht. Wir wussten, er war beim Reengineering des Erdetto-Moduls, war de facto unter anderem dabei. Das war auch anderen bekannt. Es gibt, sag mal, wüste wilde Geschichten, die man jetzt noch erzählen könnte über eine Software, die er selbst geschaltet hat zur Freischaltung bestimmter Karten, die in der Piratenszene verkauft wurde und die er frei ins Netz wohl gestellt hat. Die haben wir natürlich auch gefunden und so die Hintergründe da. Aber um es mal so ganz vorsichtig anzudeuten, ohne jetzt jemanden nahe zu treten zu wollen, aber seine Festplatteninhalte waren also nicht gerade dokumentiert. Die waren zwar auch nicht verschlüsselt, aber also wir haben auch mit CCC Berlin nicht so schrecklich viele Leute, die mit Assembler-Code unterschiedlichster Art so richtig daraus rauslesen können, ob das jetzt eine verschlüsselte Nachricht an uns ist. Also dazu ist es dann noch ein bisschen zu wüst gewesen, was er uns da sozusagen hinterlassen hat. Aber es war natürlich offensichtlich, mit wem er in Kommunikation stand, Mailverzeichnis und all so Sachen. Aber jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, da haben wir jetzt irgendwie einen potenziellen Verdächtigen und da haben wir jetzt so ein Hinweis darauf, dass da irgendwas ganz gewaltig schief läuft. Es gab einige Euphorie in den letzten Tagen über verschiedene Sachen, die da gelungen waren. Und dann gab es aber auch wieder Dämpfer, weil diese Sachen sehr viel schneller im Internet waren, als die Leute, mit denen er zu tun hatte, es sich erhofft hatten. Die wollten aber noch die eine oder andere Mark mit verdienen. Aber ob ich jetzt irgendwelchen kleinen Kriminellen, die im Bereich von 5.000 Mark mal, ich sag mal so, Freischaltsoftware entwickeln und verteilen, ob ich denen jetzt gleich einen Mord zutraue, also naja. Also zumindest ein Mord in dieser Kategorie, weil wenn das hier ein Mord war, dann war der halt so professionell dann doch schon mit doch erheblichem Aufwand, dass es dann wohl eher bei Leuten zu suchen ist, die mit ein bisschen höheren Beträgen hantieren oder die in anderer Art und Weise strukturell verwurzelt sind, als es ein paar Kleinkriminelle sind. War zumindest so ein bisschen unser Pauschalverdacht, frei nach dem Motto, wenn ihn jemand umlegt wegen veröffentlichter Dingensoftware, dann hätte man ihm ja auch eine Kugel in den Kopf jagen können oder irgend so ein Scheiß. Also, ja. Keine Ahnung.
Wenn ich vorher nochmal ganz kurz darf, ja, ich wollte nochmal neugierig sein, und zwar bezüglich so dieser Standardfragen. Ich habe gesehen auf den Folien, ihr habt zum Beispiel seine Mobilfunkdaten nachgefragt, oder auch bezüglich dieses Autos, Kennzeichen etc. pp. Hat sich nichts ergeben.
Das Autokennzeichen haben wir leider nicht. Aber doch, es haben sich interessante Hinweise gegeben auf zum Beispiel einen belgischen Staatsbürger, der eine Firma betreibt, die also auch, muss dazu sagen, dass die Rechtslage zumindest zum damaligen Zeitpunkt noch sehr inhomogen war in Europa. Es gibt beispielsweise sogenannte Blocker-Platinen jetzt für die D-Box-Geschichten, die also nicht in dem Sinne es ermöglichen, umsonst sich eine Dienstleistung zu erschleichen, sondern die einfach nur das Blockierungssignal, dass wenn eine Karte nicht mehr bezahlt ist oder als gehackt und damit kopiert enttarnt wurde, dann wurden halt die Seriennummer dieser Karte als Sperrcode sozusagen ausgesendet und die Blockerkarten haben halt nichts weiter getan, als diesen Empfang des Sperrcodes zu verhindern. Und die Blockerkarten konnten also legal aus Belgien vertrieben werden. Und es gab dann da schon Ansätze, dass dieser Mann in Belgien, ob er dann das Auto gefahren hat und ob das sein Auto ist, das konnten wir nicht sagen. Aber wir konnten zumindest sagen, dass er unter 4 verschiedenen Namen mit 7 verschiedenen Telefonnummern aufgetreten ist und mit diesem und jenem Kontakt hatte und so fort. Also man kann da schon, wenn man will, könnte ich euch auch ein lustiges Organigramm an die Wand malen. Bloß, ich befürchte, bevor ich hier Aussagen mit Namen über Leute mache, die in kriminelle Geschäfte verwickelt sind, berate ich mich dann nochmal mit einem Anwalt oder kürze die Namen zumindest so ab, dass dass irgendwie ich danach nicht 7 Anwälte damit beschäftigen darf, Verleumdungsklagen abzuwehren. Da bitte ich ein bisschen um Verständnis drum. Das sind einfach auch Erfahrungswerte. Also, aber ich meine, ist ja uns allen klar, dass es da so eine Szene gibt und dass die da auch dran sind an so einem Scheiß.
Du hattest eingangs gesagt, dass dieser Workshop auch dazu dienen soll, sich Gedanken zu machen, wie es weitergehen kann.
Genau.
Ich hätte da zwei Ansatzpunkte. Der eine bezieht sich auf das, was eben schon gesagt wurde. Ich finde es wichtig zu verstehen, aus der Rolle eines potenziellen Mörders, nehmen wir mal an, es war einer, zu verstehen, was macht es sachlich-fachlich für diese Leute für einen Sinn, diese doch relativ aufwendige Einfrier- und Wiederauftau- und unbeobachtet Aufhängenaktion zu machen. Der Sinn ist meines Erachtens von euch noch nicht herausgearbeitet worden. Es ist eine Beobachtung, eine Theorie, wie du auch sagst, oder eine Hypothese, aber nichts, was vielleicht über die Sinnhaftigkeit der Aktion zu den Tätern führen könnte. Die zweite Frage, mir ist der Unterschied zwischen einer Beschwerde und der Erzwingung eines Wiederaufnahmeverfahrens nicht ganz klar und vor allem nicht, was euer zweiter Anwalt euch jetzt eigentlich rät nach der Einstellung des Verfahrens.
Ja gut, also die letzte Frage kann ich mal zuerst beantworten, weil die ist am einfachsten. Die lautet wie folgt. Der Einstellungsbescheid der Generalstaatsanwaltschaft Berlin bedeutet das vorläufige Ende des Todesermittlungsverfahrens. Denn es gibt nur noch die theoretische Möglichkeit eines Klageerzwingungsverfahrens gemäß § 172 Absatz 2 Strafprozessordnung. Dieser Antrag wäre jedoch von vornherein zwecklos, da voraussetzt, dass die Tatsachen, welche die Erhebung der öffentlichen Klage gegen eine konkrete Person begründen sollen, und die Beweismittel angegeben werden müssen. Also wir müssen tatsächlich einen Mörder liefern. Ziel unserer Beschwerde gegen den Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Berlin war ja, dass wir die noch offenen Fragen durch die Staatsanwaltschaft geklärt haben wollten. Die Generalstaatsanwaltschaft hat sich insoweit auf unsere Argumentation eingelassen, als dass sie nicht in Abrede stellt, dass es in der Tat nicht geklärte Fragen gibt. Das Entscheidende aber ist aber, dass am Ende des dreijährigen Ermittlungsverfahrens keine Ergebnisse, das heißt keine Beweismittel gegen konkrete Personen vorliegen. Wie wir ja bereits mehrfach erörtert haben, sind nach meiner Auffassung die groben Fehler am Anfang des Ermittlungsverfahrens passiert, als Zeugen nicht oder nicht rechtzeitig vernommen wurden und als vor allem Spuren nicht gesichert wurden. Diese Fehler konnte man aber im Laufe des Ermittlungsverfahrens nicht mehr rückgängig machen. Ich habe es der Mutter am Telefon bereits erläutert, die Einstellung eines Ermittlungsverfahrens nach § 170 Absatz 2 StPO ist keine endgültige, vielmehr kann das Ermittlungsverfahren jederzeit wieder aufgenommen werden, wenn Anlass dazu besteht. Letztlich obliegt Ihnen nunmehr die Entscheidung darüber, ob Sie an der einen oder anderen Ecke noch private Ermittlungen, insbesondere Privatgutachten, stellen wollen. Dies ist nicht in erster Linie eine juristische, sondern eine praktische, vor allem auch ökonomische Frage. Ich werde Sie sicherlich beraten können, entscheiden Sie selber. Das heißt, da wir uns tatsächlich, und das ist halt auch nicht nur in seinem Brief hier durchgekommen, sondern auch in den Briefen des Generalstaatsanwalts, der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, da wir tatsächlich hier gefragt werden, Jungs, bringt ein Mörder, oder das interessiert uns nicht, dass es kein Selbstmord war, und ich muss aus meiner Sicht auch mal sagen, Mörder, und wenn das hier ein Mord war, das sind irgendwie gefährliche Menschen, mit denen will ich gar nicht unbedingt zu tun haben, also, ich meine, das ist natürlich, das heißt natürlich nicht, ich meine, an einigen Stellen haben wir uns vermutlich schon sehr weit in deren Gebiet hineinbegeben, jetzt auch im Rahmen unserer eigenen Befragung und Sachen, die wir da so gemacht haben. Aber letztendlich, wenn ich sage, ich vermute den Zusammenhang hier und hier, weil da macht es irgendwie Sinn, und den benennen, die und die Person hat ihn dann und dann umgebracht, da ist halt nochmal ein Unterschied. Und ich befürchte, das geben in der Tat, das müssen wir einfach zugeben, das geben weder unsere Ermittlungen noch die der Polizei her, dass wir sagen können, der oder der war's. Blöd, aber wahr. Und ja. Entschuldigung. Ja, warum? Todeszeitpunkt Verschleierung ist sozusagen die Theorie natürlich. Also nehmen wir an, er wäre am Mittwoch gestorben, Mittwoch auf Donnerstag, dann hätte er ja irgendwo sein müssen und dann hätten wir halt Leute suchen müssen und so weiter und so fort. Und was ich jetzt mal so andeuten möchte, ist natürlich auch, dass die Alibis von Personen, wo wir gesagt haben, naja, die könnten da zumindest dran beteiligt gewesen sein. Weil wenn er sich mit irgendjemandem im Waldstück trifft, dann muss das irgendjemand vereinbart haben. Und er war nicht so naiv, dass er sich mit Leuten, die er überhaupt nicht kannte, einfach im Wald getroffen hat. Sondern wenn, dann muss das schon jemand arrangiert haben, gesagt haben, Alter, da treffen wir uns mal, da bringe ich jemanden mit oder irgendwie sowas. Also das war so ein bisschen unser Verdacht. Und das ist natürlich die Frage des Zeitpunkts, die wir da ansetzen. Wenn wir sagen, naja, am Samstag kann er ja auch erstmal mit Freunden Tee getrunken haben und was weiß ich. Also es hätte sich halt ein anderes Bild ergeben. Ob das dann alles am Ende Sinn macht, sei dahingestellt.
Hallo. Ich hätte also mal folgende Vermutung zu äußern zu dieser Tiefkühlsache. Und zwar denke ich, dass es nicht nur unbedingt um die Verschleierung des Todeszeitpunktes gehen muss, sondern man muss sich auch überlegen, wer technisch sowas umsetzen kann, rechnet vielleicht von vornherein damit, dass er sowas braucht und überlegt sich auch, wie er das einsetzt und wofür. Und einen Grund könnte ich darin sehen, dass wenn man sich vornimmt, jemanden umzubringen, bei dem man weiß, dass hinterher Leute genau gucken werden, warum der denn tot ist, dass man eventuell das in der Hand hat, um einen Selbstmord aufwendig zu konstruieren. Dass man also sagt, wir wissen nicht genau, wenn wir den umbringen, wie der sich verhalten wird, was für Zufälle uns über den Weg laufen, aber wir wissen, wir können den einfrieren und alle, egal welche Umstände uns begegnet sind, wir haben dann viel Zeit, das ordentlich so zu machen, dass das noch hinkommt. Das wäre einfach mal so eine Vermutung von mir.
Kannst du das nochmal lauter sagen, hier vorne? Nee. Ja gut, also da können wir jetzt ein bisschen mutmaßen. Letztendlich waren wir nicht dabei oder zumindest nach bisherigem Kenntnisstand war keiner in diesem Saal dabei. Wenn doch, dann kann er sich ja mal melden und sagen, wie es war. Das wäre auch sehr nett, wenn die Täter sich melden würden und wir sie ihrer gerechten strafprozessualen Bestrafung zuführen könnten, aber also das Problem, was ich nochmal ganz kurz hier gerne ansprechen würde, auch wenn die Zeit jetzt schon fast vorbei ist, ist natürlich, natürlich daran an der ganzen Geschichte problematisch ist, ist, ich meine, ähnlich wie bei Karl Koch damals. Karl Koch wurde tot im Wald gefunden, verbrannt. Der Obduktionsbericht von Karl Koch, den hat nicht mal die Schwester zu lesen bekommen. Also da wurden die Akten noch viel mehr unter Verschluss gehalten. Wir haben hier ein Obduktionsergebnis. Ob diese ganzen Sachen nur für uns erstellt wurden, damit wir sie ins Netz stellen und damit wir uns alle davon überzeugen können, dass das alles Blödsinn ist, was man an Theorien bilden kann, sei dahingestellt. Ich denke mal, sicherlich wird es noch die eine oder andere Ermittlung und Untersuchung hier geben. Und die Idee, die ich natürlich auch habe, so ein bisschen mit den Eltern zusammen, ist jetzt, dass wenn wir das Zeug weitestgehend ins Netz stellen, dass einfach auch mehr Augen mehr sehen und dass vielleicht der oder eine oder andere von euch da noch seht, wo wir vielleicht die Kartoffeln auf den Augen hatten. Ja, wir haben zwar keine Zeit mehr, aber ein, zwei Fragen können wir noch reinnehmen. Also wir haben mit Journalisten nicht durchgehend tolle Erfahrungen gehabt. Es war ja vorgestern hier so ein Workshop zu Wahrheit und Information und ich habe mit verschiedenen Journalisten also auch tatsächlich so Gespräche gehabt unter dem Motto, das kann ja alles nicht sein und ich habe hier riesen Akten und bla 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 und dies und jenes und dann kommt immer die alles entscheidende und alles beendende Frage, ja wer war es denn, wie soll es denn gewesen sein? Da kann ich auch nur sagen, ich war nicht dabei, ich kann es nicht sagen. Ich werde mich auch hüten, hier Verdächtigungen auszusprechen und jemanden Mord unterzuschieben, der möglicherweise nur ein bisschen, die Menschheit davor schützt, dass sie umsonst Bell-TV guckt oder irgendetwas. Das Problem ist eben, die Geschichte ist ein bisschen zu komplex offenbar, um sie journalistisch normal zu verarbeiten. So, weil da gibt es keinen Mörder, sondern es gibt nur ein Ermittlungsverfahren, das nicht richtig verfolgt wurde. Und da kann man halt auch sagen, das kann Schlamperei sein, das kann sein, die Justiz ist überlastet, es wird zu viel gemordet oder was weiß ich was. Also da gibt es natürlich mehrere mögliche Antworten darauf. Ja. Ja.
Funktelefon, was da anfangs erwähnt wurde, wurde das noch gefunden? Oder
ja, das. Also wir haben.
Auch die Möglichkeit, die Zone zu bestimmen, also indem sozusagen.
Ja. Das Problem ist, dass die Lokationsdaten, die wir haben, alle ein Gebiet von mehreren Kilometern umfassen. Also die einzelne Eingrenzung, die wir machen können, ist, dass wir sagen können, das Mobiltelefon befand sich zumindest, wir haben halt die Verbindungsdaten bis zu dem Zeitpunkt, wo der Akku leer war, das war eben Sonntagabend, und die treffen alle auch oder sind zumindest auch alle dort möglich, wo er gefunden wurde. Das heißt, theoretisch wäre es sogar möglich, dass er seit Sonntagabend da hing und baumelte, oder vielmehr nicht baumelte, weil seine Füße berührten den Fußboden, was selbst die Leute, die den Totenschein ausgestellt haben, dazu veranlasst hat zu sagen, keine natürliche Todesursache, aber nun gut. Bloß, dass das sozusagen, also dass er da seit Sonntag hinkommt, deswegen nicht in Frage, weil die beiden Jungs, die ihn gefunden haben, die wir dann später nochmal interviewt haben, haben also gesagt, dass sie da mehr oder weniger jeden Tag rumkrapseln, und die waren also auch am Vortag, an dem Mittwoch da, und da hing er da schon nicht, sondern er hing da definitiv erst seit Nacht von Mittwoch auf Donnerstag oder vielmehr irgendwie am Donnerstag zumindest. Die Mobiltelefon, also das Telefon wurde dann halt bei ihm gefunden. Wir haben selbstverständlich das Gerät auch ein bisschen angeguckt. Interessanterweise hat es einer der Polizeibeamten hat mal bei einem Gespräch so eine Bemerkung fallen lassen, naja, sie seien alle auch ganz erstaunt gewesen, dass man, als man das angeschaltet hatte, da nicht etwa Motorola auf dem Display stand, sondern Tron. Das ist insofern ein ganz interessanter Satz, als das Telefon, als wir es bekommen haben, wir haben das nie wieder zum Funktionieren bekommen. Also das Ding ist technisch gesehen zerstört. Das Problem ist, er hat an diesem Gerät selber so oft rumgelötet und der Prom war also mehrfach rein und raus, dass das dann auch nicht mehr direkt bis ins Letzte sich untersuchen ließ. Der Vater hat es dann aus Versehen mal an Motorola eingeschickt, die wollten es gleich da behalten, weil die Gerätenummer leider nicht mit der Gerätenummer des Aufklebers übereinstimmte, sondern die Gerätenummer war gelöscht, und naja, wir haben das dann irgendwie von Motorola auch nur mehr oder weniger mit Rechtsanwälten wieder zurückbekommen. Also es sind da natürlich nur lauter Nebenbeigeschichten passiert, die mehr oder minder lustig sind, aber die uns leider nicht direkt weitergebracht haben. Ja, also vom Zeitbudget sind wir auch ein bisschen eigentlich jetzt so am Ende. Ich habe hier die beiden URLs, also ich werde den Zeug, so wie das ein bisschen abgesprochen ist, im Januar hier auf meine URL stellen. Es gibt noch einen weiteren Menschen, der gerade die Domain tron.org aufgesetzt hat, wo er auch noch weitere Sachen veröffentlichen will. Die ist, glaube ich, noch nicht geschaltet, aber wird es demnächst geben. Bei mir gibt es da im Moment so ein bisschen Links auf Materialien von ihm und Ähnliches. Das wird in den nächsten Wochen dann extrem ergänzt. Ja, Zahl, danke für euer Interesse. Und bis demnächst. Ja.